Sie sehen das hier noch. Diese schönen Hortensien sind ein Überbleibsel der Trauung, die wir gestern hier gefeiert haben. Und bei Trauungen ist das ja immer so in meiner Wahrnehmung, da ist eine ganze Kirche voller Glück versammelt, voller Hoffnung. Ein Brautpaar, was den Anfang seiner Ehe vor Gott bringt, sie bitten um Gottes Segen und hinter ihnen sitzen Menschen, die das Beste für sie wollen, die natürlich aber von der Erfahrung ihres Lebens auch schon wissen, was Ehe bedeutet, dass das Wollen und das Vollbringen nicht dasselbe ist, dass manche Ehe gut anfängt, aber in einem Scherbenhaufen endet. Alle wünschen, dass das nicht so ist. Und sie bitten Gott um Schutz und um seinen Segen darum, dass es dieses Mal gut geht. Wir sind Menschen, die auf Hoffnung angelegt sind. Wir bauen unser Leben, aber wir wissen auch ganz genau, dass das Licht immer auch Schattenseiten hat. Und darum geht es auch in dem Text, dem Predigttext für diesen Sonntag. Es geht um Licht und um Finsternis. Epheser 5, die Verse 8 bis 14. Meine Lieben, ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts, das ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Alles wird offenbar, wenn's vom Licht Christi aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar ist, das ist Licht. Darum heißt es auch, wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Mit einem Wort, seid mutig und lebt als Kinder des Lichts. Die Calvinisten in Holland, das sind die Reformierten, die evangelisch reformierten Christen in Holland, die haben diese Aufforderung im letzten Jahrhundert und auch Anfang des vorletzten Jahrhunderts sehr, sehr wörtlich genommen und sehr strikt umgesetzt. Sie sagten, wir wollen als Kinder des Lichts leben. Das kann man sehen. Wer Gardinen vor seine Fenster zieht, der hat ja wohl was zu verbergen. Der lebt ja wohl nicht als Kind des Lichts. Der versteckt die Finsternis in seinem Herzen. Was macht ihr da hinter euren Gardinen? Das interessierte die Calvinisten ganz ausgesprochen. Und der Staat, der holländische Staat, nicht dumm, sagte sich, Steuern erheben wir von den Sündern. Das sind die, die die Gardinen haben. Also erfand der holländische Staat tatsächlich die Gardinensteuer. Und aus dieser Zeit stammt auch der Satz, zum Lachen und zu allem, was Spaß macht, gehst du besser in den Keller. Denn oben sind ja keine Gardinen. Die Calvinisten hatten auch Presbyter. Liebe Gemeinde, Sie können froh sein, dass wir keine Calvinisten sind. Denn die Presbyter der Calvinisten gingen jährlich einmal rum in den Haushalten und führten dort peinliche Verhöre durch bei Erwachsenen und Kindern, ob der Katechismus wohl auch sitzt. Und wenn das nicht so war, fand Kirchenzucht statt. Das ist eine Form des Protestantismus, die hat total vergessen, womit Luther einmal angetreten ist. Mit dem Evangelium, mit der Befreiung. Das hat der Calvinismus ins Gegenteil verkehrt. Wo kam das her? Das Motiv war eigentlich ein gutes. Es war die Angst, dass Menschen auch verloren gehen können. Dass Menschen tatsächlich auch so larifari dahin leben und tatsächlich ihren Glauben und ihre Hoffnung nicht nähren lassen, dass sie das vergessen, dass sie dann verloren gehen und, wie man es früher ausdrückte, die Herrlichkeit Gottes nicht sehen werden. Das Gericht würde sie treffen. Davon war man überzeugt. Und deswegen war es im letzten und vorletzten Jahrhundert die Aufgabe auch von lutherischen und vor allem auch von reformierten Predigern, Moral und Sitte zu verkündigen. In den Gottesdiensten ging es harsch her. Die Fakten des Glaubens wurden den Kindern eingetrichtert, eingeprügelt. Das war klar, dass sie das wissen mussten. Ob sie es verstanden oder ob irgendetwas bei ihnen angekommen war, war völlig egal. Der Sonntagsgottesdienst bläute noch einmal ein, was ein Christ zu tun hat und was er zu lassen hat. Befreiung, Evangelium, ganz vergessen in dieser Zeit. Und die Folge davon war oftmals Heuchelei und Enge. Denn wenn alle bei mir ins Fenster gucken und nur darauf warten, mich bei etwas zu erwischen, dann heuchle ich und gehe jetzt in den Keller, zumindest zum Lachen. Und hier grätscht nun dieser Text rein aus dem Epheserbrief. Das Problem ist uralt. Ihr wart Finsternis und jetzt seid ihr Licht. Das nimmt den Satz von Jesus auf, diese Provokation. Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Luther hat diesen Text richtig übersetzt. Ihm ging es darum. Er hat gesagt, ja, ich bin getauft. Ich bin befreit. Ich bin Licht. Und viele andere Übersetzer nach ihm, denen war dieser Satz ein Dorn im Auge. Das kann man dann bis heute lesen. Ihr lebtet in der Finsternis, jetzt aber lebt ihr im Licht, als ob das etwas von außen ist. Luther hat es richtig übersetzt, so steht es im Griechischen. Ihr seid Licht und ihr wart Finsternis. Ihr müsst nicht etwas werden, ihr seid es schon. Und das ist natürlich schwierig. Da flüchten wir uns sofort ins Aber. Ja, ich Licht, jetzt wie? Nicht so gerne lasse ich so von mir reden. Da komme ich gleich noch zu. Und es entwickelt sich im Protestantismus so eine falsche Demut und eine falsche Bescheidenheit. Dieser Text sagt, macht es anders. Ihr dürft selbstbewusst sein und das sollt ihr auch. Es wird euch ins Stammbuch geschrieben, nach Gottes Entschluss bist du und bin ich Licht und keine Finsternis. Und das bist du nicht, weil du das in dir hast, sondern weil du von Gottes Liebe zu dir weißt. Und dann lebe auch so. Das ist die Botschaft. Lebe auch so. Wie lebt man als Gotteskind, das vom Licht weiß, das weiß, dass es Licht ist? Vielleicht können Seniorinnen und Senioren selbstbewusst sagen, ich bin ein Kind Gottes. In mir ist der Schatz der Vergangenheit. In mir ist die Erfahrung gespeichert, die diese Welt dringend braucht. In mir sind Zeiten präsent, die der jungen Generation verloren gehen, wenn keiner sie erzählt. Ich habe beizutragen am Leben dieser Generation, für das Leben dieser Generation, mit meiner Erfahrung, mit meiner Lebenserfahrung, mit meiner Art und Weise, wie ich mit Konflikten umgegangen bin, wie ich Veränderungen mit begleitet habe, mit vielleicht auch bewirkt habe. Ich bin getauft, ich bringe den Schatz meines Lebens, meiner gelungenen Lebensphasen und auch meines Scheiterns mit ein in meine Gemeinde, in meine Familie und in meine, ja, in die Gesellschaft, in der ich lebe. Davon wäre zu reden, wenn Senioren sagen, ich bin Licht. Jüngere Erwachsene, die sagen, ich bin Licht. Die sagen, in mir ist die Kraft der Gegenwart, Verantwortung für meine Beziehung, für meine Kinder, für meinen Beruf. Ich bin getauft, ich bin befreit und berufen dazu, mein Bestes zu geben und das Leben zu genießen. Ich bin berufen dazu, manches gut zu machen und Fehler zu machen, ja. Wer kräftig lebt, macht Fehler. Aber nichts ist unmöglich. Davon wäre zu reden. Und bei der jungen Generation, vielleicht bei den Kindern, da können sie selber davon reden oder ihre Eltern reden für sie, dass sie sagen, in diesen ist der Mut der Zukunft. In diesen sind Gedanken, die Erwachsene einfach für völlig überspannt oder überdreht halten. Ja, aber in diesen ist der Mut der Zukunft. Sie sind das Licht, denn manche Revolution und jede Reform begann mit einer kühnen und bis dahin undenkbaren Idee. So, das klingt alles gut. Wird daraus leben? Setzt man das um? Ist das hilfreich? Wenn mir jemand sagt, du bist Licht, jetzt lebe so. Ich habe mir überlegt, gestern, welches Licht würde ich mir denn gefallen lassen, dass ich es bin? Das Flutlicht eines Stadions oder ein Leuchtturm, der Orientierung gibt? Das ist viel. Vielleicht eine 100-Watt-Birne, die ein Zimmer erleuchtet, das man lesen kann. Oder eine Kerze. Und mir behagt der Gedanke von einer Kerze ganz besonders. Wenn ich Licht sein soll, dann möchte ich eine Kerze sein. Und zwar stelle ich mir vor, eine Kerze in einer pechschwarzen Turnhalle oder in dieser Kirche, pechschwarz, mitten in der Nacht, eine Kerze. Diese Kerze macht den Raum nicht hell. Aber die Finsternis eines so großen Raumes kann das Licht einer einzigen Kerze nicht verschlucken. Eine Kerze konzentriert den Blick. Eine Kerze macht nicht alles hell. Eine Kerze schärft die Augen, denn in der Umgebung ist vieles im Schatten nur angedeutet. Eine Kerze macht aufmerksam. Eine Kerze ist warm. Man erkennt sie als Quelle. Sie ist anziehend. So wäre ich gerne Licht. So schon. Kerzen haben mehr im Sinne des Textes von dem, was das Licht bewirkt. Hier wird gesagt, die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Kerzen geben etwas wahrzunehmen. Sie machen aufmerksam. Man muss genau hinschauen und man muss das Licht vor der Kälte des Luftzuges schützen. Das geht nicht mit Macht und Kraft, vielleicht geht es mit Sorgsamkeit. Und Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit sind sorgsame Qualitäten. Lautstarke Lichterscheinungen wie Flutlichter, die haben die Calvinisten in Holland heraufbeschworen. Das Flutlicht der Selbstgerechtigkeit. Hier, wir haben nichts zu verbergen, wir sind Licht. Das ist das kalte Licht der Rechtschaffenheit, das mit Sicherheit, mit Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit ganz wenig zu tun hat. Vielmehr, behaupte ich, mit den Werken der Finsternis, vor denen auch gewarnt wird, mit Egoismus, Kälte und Falschheit. Wer sagt, schaut auf mich, ich lebe richtig und ich bin rechtschaffen, der hat wirklich viel zu verbergen. Dieser Text des Epheserbriefes sagt, so nicht, bitte nicht, du bist Licht, lass es leuchten. Aber du musst damit nicht glänzen, du musst damit nicht strahlen. Du sollst sichtbar werden. Du sollst Position einnehmen. Du sollst im Raum erkennbar sein. Du sollst einladen und abgrenzen. Position beziehen. Das ist deine Aufgabe als Christin und als Christ. Und ich denke, wir haben eine sehr schöne Tradition, die das im Grunde deutlich macht. In der Osternacht. Wenn wir hier in der Kirche sind und überall diese kleinen Lichtpunkte sind, diese Lichtpunkte, die die Dunkelheit verändern, die deutlich machen, Christus ist das Licht für uns. Wir machen nicht die große Beleuchtung an, nicht die, ich weiß nicht, wie viel Watt das sind, könnte Frank Riemer sagen. Die Kerzen sind es. Wir sehen uns, wir bewegen uns aufeinander zu, wir geben das Licht weiter. Und wenn einem das Licht ausgeht, dann gibt man es sich, holt man es sich beim nächsten wieder. Man muss das Kerzenlicht schützen. Wir sind Lichtträger in der Osternacht. Und das sollen wir auch sonst sein. Wir entscheiden, was wir beleuchten wollen und beleuchten können. Manchmal gibt es verbrannte Finger, Wachstropfen gibt es auch. Und wenn es heißt, früher wart ihr Finsternis, heute seid ihr Licht, dann ist es genau das. Die Freude darüber, dass ganz weniges reicht, um die Augen den Augen Orientierung zu geben, um Position einzunehmen, um andere Menschen zu erkennen, um sich zusammenzuschließen, um sich aneinander zu freuen. Traut euch, Licht zu sein und schaut euch um. Und am besten schaut einander in die Augen. Das ist das Schönste, was man tun kann. Misstrauisch sein und die Fehler beleuchten, das empfiehlt uns der Epheserbrief nicht. Das sind Werke der Finsternis. Es ist schön, dass wir als Christen so leben dürfen. Das ist ein wunderbares Bild von Gemeinde. Also lasst uns einander wahrnehmen, lasst uns einander in die Augen schauen, lasst uns Licht füreinander sein, auch wenn es nicht super hell ist. Aber ein bisschen Licht ist da für unseren Weg und für unsere Gemeinschaft. Amen.